ARD Sounds.
Es sind wahnsinnig wilde Zeiten, in denen Gewohnheiten und Sicherheiten manchmal ja im Tagesrhythmus wegbrechen und man sich selbst erstaunt, welche Fragen man sich stellt auf einmal. Und in einer Zeit, in der die Antworten immer kürzer werden, immer lauter und immer schlichter, einfacher, muss man es möglich machen, dass man sich auseinandersetzt, dass man die Gedanken anderer zulässt. Das ganze laute, schnelle, auch verbal brutale, verächtlich machende, kurze, das ärgert mich total. Also mehr als das.
Radio 1, die Hörbar Rust, eine Radiosendung und ein Podcast seit fast 25 Jahren. Jede Woche sitzt mir eine besondere Persönlichkeit gegenüber, hat Songs aus ihrem Leben mitgebracht. Und wer das heute ist, erfahren Sie jetzt.
Radio 1, Hörbar Rust.
Für viele in der Bundesrepublik sozialisierte Hörerinnen und Hörer begann alles mit ganzen drei Fernsehsendern. ARD, ZDF und das jeweilige dritte Regionalprogramm. Und es gab DDR 1 und DDR 2. Nachts lief ein Testbild. Wer da was wie genau testete, hinterfragte kaum jemand. Auch nicht, dass es einen Sendeschluss gab. Das war's für heute. Ende aus. 1984 schließlich kam in Deutschland das Privatfernsehen hinzu und plötzlich gab es eine nie dagewesene Vielfalt. Talkshows, Gerichtsshows, Sportshows und einer, der vielleicht nicht von der ersten Sekunde an, aber dann doch recht bald auf sehr vielen Ebenen mitmischte, war und ist Johannes B. Kerner. Ein sportaffiner Junge, geboren 1964, aufgewachsen im Rheinland und in West-Berlin. Einer, der ein BWL-Studium abbrach, um sein Glück beim damaligen SFB zu versuchen. Mit Erfolg, wie wir heute wissen. Sportreporter, Kommentator, lange Moderator des aktuellen Sportstudios, RAN, eigene Talkshow, ein Herz für Kinder, Quiz-Champion. Wir haben mal in unseren Unterlagen nachgeschaut und kann doch nicht sein. Fast 25 Jahre hörbar und er war noch nie zu Gast.
Und das ändern wir heute. Herzlich willkommen.
Danke für die Einladung.
Wir haben uns auf das Du verständigt, weil wir telefonisch schon Kontakt hatten. Und auch, also ich habe dich proaktiv angeschrieben, weil ich dich in einem anderen Podcast gehört habe. Das hat mir ganz gut gefallen. Wie bist du denn so in der Kommunikation? Hörst du deine Sprachnachrichten aktuell ab oder lässt du die schon mal ein bisschen liegen?
Ich glaube, ich bin ziemlich aktuell, was Kommunizieren angeht. Ich lasse die eigentlich eher nicht liegen. Ich
reagiere, du bist da gewissenhaft.
Gewissenhaft klingt so diszipliniert. Ich mach's einfach. Ja. Weil es wird ja vom Liegenlassen nicht besser.
Nee, aber manchmal denkt man so, ich habe jetzt keine Zeit oder oh, die ist jetzt 3 Minuten lang, höre ich mir also, nachher an.
Sag mal, Hörbücher hole ich mir auf einer anderen Plattform. Siehste. Also über 3 Minuten kann ich als anstrengend empfinden, aber da gibt es jetzt diese 1,5-fach-Taste, dann geht das schneller vorbei.
Sendest du selbst denn auch Sprachnachrichten?
Ich sende auch Sprachnachrichten, aber ich versuche mich kurz zu halten. Und für mich ist so eine Schallgrenze 1 Minute. Da muss schon echt was drin sein, damit es 1 Minute dauern darf.
Okay. Das hier ist heute eine Aufzeichnung. Das ist für dich nicht selbstverständlich. Wenn du Sachen machst, wenn du rausgehst, bist du in der Regel live. Ist eine Aufzeichnung, hat das weniger, weiß ich nicht, weniger Pfeffer oder ist das auch mal ganz angenehm für dich?
Also, jetzt reden wir ja noch nicht so lange. Bislang empfinde ich es als völlig angenehm. Ich bin in so einer relaxten Sitzhaltung hier und es ist für mich gar kein Problem, Dinge auch aufzuzeichnen. Ich nehme das aber dann ernst wie live. Also ich sage jetzt nicht, oh, wenn ich dummes Zeug rede, treffen wir uns morgen wieder oder so, sondern es ist dann jetzt schon eine 1-zu-1-Situation und die Live-Freude hat damit zu tun, dass ich ja Sportreporter bin, sozusagen von der Grundausbildung her und da ist halt praktisch alles live. Das kann man auch so schlecht planen, was im Sport passiert.
Ich glaube, dass du dein erstes Live-Spiel, das du hattest, das war auch, glaube ich, wirklich ein großes, gar nicht vorher geübt hast. Also du warst da in einer Situation, ich glaube, das war sogar die Situation, in der du dann auch noch eine ziemlich volle Blase hattest. Ne? Wann war das? Wer spielte da gegen wen?
Saudi-Arabien spielte gegen Deutschland und es war in Riyadh. Und ich habe kommentiert, das war mein erstes Spiel als Live-Kommentator fürs ZDF. Und ich hatte vorher, ehrlich gesagt, noch nie ein Spiel live kommentiert und hatte unterschätzt, was das macht, wenn man sehr viel trinkt. Und du trinkst ja zwischendurch doch immer.
Teilweise, und in Riyadh sowieso.
Ja, teilweise als Übersprungshandlung, um so ein bisschen die Nervosität wegzusüffeln, sage ich jetzt mal. Aber einfach auch Durst und warm und so weiter. Und die Blase wurde voller und voller. Und du kannst ja als Live-Kommentator nicht einfach auf Toilette gehen. Da fallen zwei Tore in der Zeit und du bist nicht da, ist ausgeschlossen. Und dann hat mich der damalige Pressesprecher des DFB, Wolfgang Niersbach, hat mich gerettet, weil ich dann unmittelbar nach dem Spiel, und es fing wirklich schon an zu schmerzen. Es gibt ja so volle Blase ist das eine, aber es gibt ja auch dann wirklich mit einem Schmerzaspekt, ja. Und es war wirklich schon über die Grenze. Und er hat mich dann in der Mannschaftskabine pinkeln lassen. Und das war eine sehr wichtige Entscheidung, um es mal vorsichtig zu formulieren.
Ja, das kann ich mir vorstellen. Bei so Zusammenfassungen wie vorhin, diese oder eben gerade diese Bio, da ist das Leben so gepresst in 15 Sätze oder so. Wenn du selbst dein Leben in Abschnitte unterteilen müsstest, wie viele kämen dabei raus? Was denkst du?
Unter 10, sag ich mal. 6, 8 vielleicht, sage ich jetzt.
Ja.
Ich habe aber nur überschlägig das jetzt gemacht.
Es ist auch gar nicht so leicht darauf, so schnell und spontan zu antworten.
Ist auch ein bisschen stimmungsabhängig. Ich priorisiere in besonderen Stimmungen besondere Momente meines Lebens. Also wenn du mich jetzt sozusagen rein von den Jahreszahlen fragst, dann würde ich sagen, das erste Aufwachsen in Bonn. Mhm. Dann
13, der Wechsel nach Berlin wahrscheinlich.
Nach Berlin, da die Berufsanfänge, Wechsel nach Hamburg. Da begann die RAN-Sendung, dann Fußballberichterstattung. Bis dahin würde ich sozusagen die beruflichen Abschnitte priorisieren. Dann kommen private Sachen dazu, Hochzeit, Kinder.
Mhm. Du hast 4 Kinder.
Ja. Und bin dann der glücklichste und dankbarste Vater. Das ist wichtig. Und dann später im Leben natürlich auch Brüche, Trennung. Ich habe nochmal geheiratet, was mich sehr glücklich macht. Berufliche Tätigkeit im ZDF, alles ein bisschen unaufgeregter. So, aber ich sag mal, wenn ich vielleicht 8 Abschnitte, da hätte ich aber die Kinder jetzt in einem Abschnitt, sonst müsste man ja jedes Kind einen eigenen Abschnitt geben. Ja, das.
Und würdest du sagen, es gab ein Alter, ein Lieblingsalter, das du hattest?
The best is yet to come.
Ja, also ich weiß, was du meinst und ich glaube, ich würde auch so antworten. Interessanterweise, ich würde auch nicht, wenn mir jetzt jemand anböte, nochmal 30 zu sein, würde ich nicht zuschlagen. Würdest du sagen, du würdest es machen?
Nein. Ich bin wahnsinnig dankbar für die meisten Erfahrungen, die ich habe machen dürfen. Ich muss nicht nochmal 18 sein oder 27 oder so, obwohl ich mit den Dingen auch schöne Sachen verbinde und erinnere. Nein. Ich freue mich wirklich auf das, was kommt und sag mal, damit das nicht falsch verstanden wird, ich blicke total dankbar zurück, aber ich bin voller energiereicher Vorfreude auf das, was kommt. Wir könnten jetzt lange über vergangene Weltmeisterschaften sprechen, um jetzt mal ein bisschen
Könnten wir nicht.
Ich schon. Ja. Aber ich freue mich am meisten auf die jetzt kommt. So, das ist dieses ein bisschen diese Grundhaltung, the best is yet to come. Und das Besondere an dem, was kommt, ist ja, dass man es noch nicht kennt und noch nicht weiß, was es ist.
Wie beim Sport.
Ja, genau. Bei allem, was war, weiß ich es ja. Und das finde ich schon aufregend, dass man es nicht so weiß, was kommt. Wann was kommt.
Kannst du dich gut erinnern? Bist du jemand, der mit seiner Vergangenheit pfleglich umgeht?
Sagen wir so, es gibt noch keine Einschränkungen, was die Erinnerung
angeht. Nee, so war es nicht gemeint.
Ich kann mich gut erinnern. Ich erinnere mich auch gerne und immer auch mit einer gewissen Dankbarkeit. Ja. Mhm.
Das ist jetzt eine Frage, die sehr schnell sehr persönlich wird. Mhm. Diese Dankbarkeit, die du da gleich hervorhebst. Glaubst du, das hat was mit deinem Glauben zu tun? So eine Art von Demut, von Dankbarkeit?
Das sind zwei Worte, die auf jeden Fall in meinem Sprachgebrauch eine gewisse Rolle spielen, ja.
Wir müssen das jetzt hier an dieser Stelle auch gar nicht vertiefen. Wir können ja erstmal Musik spielen.
Ja, kein Problem. Was hast du denn ausgewählt? Ja,
lustig. Erstmal muss ich mich jetzt hier von diesem Blatt. Also ich sitze hier in meinem eigenen Studio, werde ich gerade ein bisschen übergriffig, würden junge Menschen heute sagen. Ne? Dieses Blatt, das die ganze Zeit versucht, auf meinem Kopf hin und her zu schlubbeln, weg. Billie Eilish habe ich an den Anfang gesetzt. Mhm. Happier heißt der Song. Warum hast du den mitgebracht?
Erstmal ist es ein klasse Song. Eine unglaubliche Künstlerin. Ein krasses Video übrigens auch, wenn man das dazu sich vergegenwärtigt. Ich finde, musikalisch gefällt mir an dem Song so sehr gut, dass der so eskaliert. Der fängt ja sehr ruhig an und knallt dann hinten raus total. Ja, eskaliert im besten Sinne. Und das ist ja ein Muster, was es in ganz vielen Liedern früher schon gab. Das gibt's auch in der klassischen Musik. Und ich finde sie und ihr Bruder, glaube ich, der hat das Lied geschrieben, die haben da so ein Muster aufgenommen, was man von wirklich vielen anderen, ich könnte dir klassische Beispiele nennen, ich kann auch sagen Stairways to Heaven von Led Zeppelin, das fängt auch ganz ruhig an und eskaliert dann mit diesem Gitarrensolo. Das gefällt mir und die Künstlerin gefällt mir total gut und ich habe sie auch live gesehen und fand es total lustig, dass hier, das war in Berlin, vor dem Konzert kommt ja erst eine Vorband und dann gibt's noch mal ein bisschen Musik und so und das letzte Lied, was gespielt wurde, und da waren ja nun ausschließlich 16-Jährige oder fast ausschließlich 16-Jährige unten rund um die Bühne. Und das Letzte, was gespielt wurde, war Gimme, Gimme, Gimme von ABBA.
Ah.
Und die sind alle total abgegangen. Mhm. Und das habe ich so als angenehm generationenübergreifend empfunden. Das hat mich dann auch auf diese Konzertebene nochmal total mitgenommen. Ich war mit meinen Kindern da, ja. Und es war, glaube ich, die Geburtstagsfeier einer unserer Töchter. Und das hat mich dann fürs Konzert total mitgenommen. Und ich finde die Frau faszinierend, muss ich wirklich sagen. Eine junge Künstlerin mit einer stabil eigenen Meinung, klasse.
When I'm away from you, I'm happier than ever. Wish I could explain it better.
Johannes Bekerner, Showmaster, Fußballkommentator, Moderator, ist zu Gast. Was möchtest du noch aufgenommen wissen in diese kleine Reihe deiner Berufe?
Ach so, okay, der Berufe. Da war doch eigentlich vieles drin,
war,
oder?
War ziemlich
ja,
vieles
ja,
drin,
ja.
Wenn du dich in einem Hotel, die klassische Frage, was schreibst du?
Meinen Namen.
Und dieses Feld? Und
das ist ja oftmals vorausgefällt, da steht dann oftmals Journalist.
Okay.
Journalist.
Das geht immer, ne?
Ja, ist auch keine geschützte Berufsbezeichnung, kann sich ja jeder Journalist nennen. Journalist und Moderator sagen manche. Ich finde Moderator ehrlich gesagt eine ganz ehrenwerte Sache, weil die Hauptaufgabe des Moderators ist ja, den Ton zu treffen. Und
das sagst du gern. Das ist eine Formulierung, die du häufig verwendest.
Das ist mein Berufsverständnis.
Den Ton zu treffen. Ja. Den richtigen Ton.
Na, idealerweise ja. Ja. Den Ton zu treffen. Und ich frage mich auch oftmals vor neuen Situationen, in denen ich bin, ob es mir gelingt. Und wenn nachher jemand zu mir sagt, du hast den Ton getroffen, dann empfinde ich das als ein knackiges Kompliment.
Wen akzeptierst du denn als dein Korrektiv?
Ich habe einen Kollegen, mit dem ich zusammenarbeite, der es mir straight gibt, wenn es nicht gut ist. Also direkt sagt, manchmal freundlich verpackt, aber das kann ich auspacken.
Ja.
Ja, ja, meine Frau gibt mir manchmal Hinweise, meine Kinder geben mir Hinweise. Wenn ich Fehler mache, was weiß ich, wenn ich bei Insta eine Story aus Versehen zweimal poste, dauert das 30 Sekunden, bis mein Sohn anruft.
Gut, das sind jetzt so technische Fehler. Bei diesen anderen Sachen, ich weiß nicht, wie es dir da geht. Ich habe das Gefühl, man spürt selbst immer ganz gut, ob das gut gelaufen ist oder so. Ne? Manchmal kriegt es so eine Eigendynamik. Es gibt Tage, das wirst du sehr gut kennen. Ich meine, du bist da sehr viel mehr unterwegs. Es gibt Tage, da stolpert man über seine eigenen Gedanken und kriegt die Sätze nicht gerade raus vielleicht. Nee, bist du da zuverlässig?
Ja, sag mal so, das klingt ein bisschen anmaßend, wenn ich sage, dass mir das selten passiert. Aber es ist tatsächlich so. Es hat ein bisschen damit zu tun, und ich spüre das ja bei dir jetzt gerade auch, du bist ja extrem vorbereitet. Also du hast dich ja wirklich offensichtlich vorbereitet auf das Gespräch. Und ich empfinde das als große Wertschätzung. Und es ist etwas, was ich versuche auch in meinem Berufsleben zu machen, dass ich nicht unvorbereitet in Situationen gehe. Es gibt so einen alten Satz, es gibt so einen Rudi Carrell-Satz, der sagt, du kannst nur ein Ass aus dem Ärmel schütteln, wenn du es vorher reingesteckt hast. Und das gilt auch im übertragenen Sinne. Ich möchte meinen Leuten, die ich treffe, die Wertschätzung geben, dass ich mich auf sie vorbereite. Und auf Situationen auch. Und wenn du gut vorbereitet bist, dann hat das zwei Effekte. Erstens gibt es dir selbst eine gewisse Sicherheit. Und zweitens bist du auch relativ gefeit vor überraschenden Situationen. Ich habe nichts gegen eine Überraschung und einen lustigen Moment, der entsteht und so weiter. Aber ich möchte immer, dass es sozusagen in einer Gesamtform bleibt, die muss ich nicht kontrollieren, aber die möchte ich überschauen können.
Warum hat das Wort kontrollieren eigentlich so eine schlechte Lobby?
Kater. Weiß nicht, vielleicht liegt es an der Kontrolle. ich bin auch schon mal hops genommen bei der BVG.
Naja.
Bei der BVG von Kontrolleuren. Das
ist
war jetzt keine angenehme
klar.
Situation.
Also ja, aber Kontrolle könnte ja auch, also ist Kontrolle per se ein Wort, das man negativ konnotieren muss?
Nein. Tue ich auch nicht.
Na gut, okay.
Ich habe ja gerade eben Umstände beschrieben, wo ich Kontrolle als was Angenehmes empfinde, insbesondere wenn ich sie habe.
Du bist 1964 im Winter, im Dezember, um genau zu sein, in Bonn geboren, im Rheinland, also aufgewachsen, in Hersel.
Na, in Godesberg erst und dann später für 2-3 Jahre in Hersel. Das ist ein kleiner Ort nördlich von Bonn, direkt hinter den Stadtgrenzen.
Wann warst du das letzte Mal in Hersel?
Gar nicht so lange her. Ja, ein paar Jahre, vielleicht 3-4 Jahre. Da haben wir in Köln produziert und ich hatte einen Tag frei. Und meine Mutter lebte damals noch in Bonn. Und dann bin ich mit dem Fahrrad, habe ich mir ein Fahrrad geliehen. Kann man in Köln am Hauptbahnhof, kann man sich Räder leihen. Und dann bin ich den Rhein runtergefahren, von Köln nach Bonn. Ja. Und der Rhein hat für mich eine gewisse Bedeutung.
Wirst du da melancholisch?
Ja, ja, sofort. Wenn ich über den Rhein fahre, wenn ich vom Flughafen nach Bonn fahre und in Bonn über den Rhein fahre, ist sofort nicht nur unten Wasser.
Oh, das sehe ich aber auch gerade.
Ist aber lustig. Ist so eine rheinische.
Lustig das so?
Das ist so eine rheinische.
Ja, ich finde das schön. Ich finde das wirklich schön. Also alle
Hingabe zu dem Ort. Das sind die Orte meiner Kindheit, habe ich total gern. Ja, waren wir auch schon. Da gibt es eine Bäckerei, da gibt es einen ganz besonderen Kuchen und so weiter. Ja, herrlich. Kann ich auch mich reinfallen lassen. Kann ich aber auch sehr schnell wieder rauskommen. Aber dann fahre ich am Rhein entlang mit dem Fahrrad. Bei Wesseling muss man einmal weg vom Wasser. Das nervt total, weil da diese großen Fabrikanlagen sind. Ja, und dann bin ich durch. Dann bin ich auch durch Hersel gefahren und zu dem Fußballplatz, wo ich gekickt habe.
Gibt es in Hersel noch ein paar Sachen, die so sind wie früher?
Ja.
Ist das diese eben beschriebene Konditorei der Bäckerei?
Nee, die Konditorei ist in Friesdorf, in Bad Godesberg. Aber es gibt ein paar Sachen. Das Haus, in dem wir gewohnt haben, steht da noch.
Der Prinzenhof?
Nee, wie der Prinzenhof?
Kennst du den Prinzenhof?
In Hersel?
Nee. Ja, mit Kegelbahn und Biergarten. Dann ist es wahrscheinlich ein anderes Hersel, das ich recherchiert habe.
Nee, das kann schon sein, dass es den gibt, aber den... Da habe ich jetzt keine Erinnerung.
Aha, okay.
Bei mir ist es ein Bolzplatz, die Vereinskneipe, wo draußen so ein Kasten war, wo die Mannschaftsaufstellung angeschlagen war. Und da konnte man am Donnerstag gucken, ob man aufgestellt ist für Samstag.
Ah.
Und fuhr ich mit dem Fahrrad hin, um dann hoffentlich meinen Namen zu lesen. Mit einer gewissen Regelmäßigkeit habe ich ihn auch gelesen. Also es war insofern eine erfreuliche Fahrt. Bolzplatz, die Vereinsgaststätte, die Umkleidekabinen von Tuskamania Hersel, das sind alles Kindheitserinnerungen. Schöne.
Una festa sui prati. Ich kann dir gar nicht sagen, wie sehr ich mich freue, dass du dieses Lied mitgebracht hast von Adrian. Weil ich das liebe und weil ich es auch in meiner Kindheit verbinde. Und mir aber noch nie die Mühe gemacht habe, nachzuschauen, was der da eigentlich singt. Una festa sui prati, una...
Bella Compagnia.
Ja. Anini pani, dana, 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 sana.
Übrigens, auch dieses Lied eskaliert. Fällt mir gerade ein.
Ja,
auch dieses
das stimmt.
Lied eskaliert.
Das stimmt. Ja.
Vielleicht brauche ich das so ein bisschen, dieses Crescendo. Ja.
Das kannst du nachher haben, das glaub mal, wenn diese Sendung hier vorbei ist, dieses Gespräch zum Schluss. Was singt er, worüber singt er?
Ehrlich gesagt, das wirst du mir jetzt hoffentlich erzählen. Bei mir, ich habe es ausgewählt, weil, ehrlicherweise, weil ihr mich gefragt habt, dass ihr noch eins aus dieser
Kindheitszeit.
Genau. Und dann habe ich habe keinen Song gehabt aus meiner Kindheit, also meine musikalische Erziehung, also da nehme ich jetzt mal Blockflöte und Klavierunterricht raus, aber da, als ich mich angefangen habe für Musik zu interessieren, das fängt mit Dancing Queen an und Una festa sui prati ist davor, das war das, ich würde mal sagen, eines der beiden Lieblingslieder von meiner Mutter und wir hatten so eine Kompakt-Stereo-Anlage mit einem Plattenspieler, einem Kassettenrekorder und Radio, das war alles in so einem Kasten, ich denke mal von Universum, das war die Marke von Quelle und das hatte so ein Plexiglas-Dach. Das konnte man hochklappen. Mein Vater hatte es nicht besonders gerne, wenn die Kinder da dran gegangen sind. Und dann gab es eine Single von Adriano Celentano. Single, das ist das.
Das waren die kleinen Schallplatten.
Aus kleinen, wo man dann am Plattenspieler in der Mitte so ein Mittelstück.
Wie heißt das eigentlich?
Wie heißt das Ding? Das ist Mittelstück.
Hatte das jemals einen Namen?
Es gab ja welche, die vom Hersteller mitgeliefert wurden. Das waren so kleine, die so eher zerbrechlich waren. Und dann welche, die zur Anlage gehörten. Die habe ich dann meistens genommen. Ich weiß nicht, wie das Ding heißt, aber vielleicht finden wir im Laufe des Gesprächs einen Namen dafür. Und das habe ich dann rein und dann die Platte und so. Und das sind so. Und meine Mutter, ich weiß nicht in welcher Stimmung, aber sie hat das manchmal gehört und dann mehrfach nacheinander immer wieder den Tonabnehmer nach vorne gesetzt. Wenn das Lied fast zu Ende war, nach vorne gesetzt, um es nochmal zu hören. Und nochmal. Und nochmal. Und ich glaube, vielleicht übertreibe ich jetzt, aber ich glaube, sie hat dann auch mitgesungen oder getanzt, weiß ich nicht, aber es hat etwas mit ihr gemacht. Und damit hat es auch was mit mir gemacht.
Verstehe.
Aber ich könnte dir gar nicht sagen, ob es ein Arbeiterkampflied ist oder ob er eine Familienfeier besingt. Vermutlich eine Feier.
Una festa sui prati, una bella compagnia, panini, vino, un sacco di risate.
Ja, da.
Genau.
Johannes Bekerner ist zu Gast. Haben Sie gerade getanzt oder so ein bisschen mitgewippt? Ich würde es mir wünschen. Du bist in einen katholischen Kindergarten gegangen, auf eine katholische Grundschule und warst bei den katholischen Pfadfindern, bei der Pfadfinderschaft St. Georg Stammgraf Gallen.
Richtig.
Mein lieber Spitz. Wie ist das? Kannst du mir erklären, wie sich das zusammensetzt, was das ist? Das klingt also nach einer Burschenschaft, ist es aber natürlich nicht.
Nein. Also ich war katholischer Pfadfinder. Das war so ein Jugendgruppenangebot in der Kirche,
ja.
Sehr eng mit der Kirchengemeinde. Die deutsche Pfadfinderschaft heißt insgesamt St. Georg. Die katholischen Pfadfinder heißen St. Georg.
Mhm.
Es gibt ja auch protestantische, die andere Namen haben. Und der Stamm Graf Gallen. Graf Gallen war ein katholischer Bischof. Und nach dem wurde das benannt. Und in dieser Pfadfinderschaft.
Der sich sehr gegen die Nazis ausgesprochen
richtig,
hat.
Richtig, genau. Und in dieser Pfadfinderschaft gab es die verschiedenen Altersklassen. Und ich war da jetzt nicht ewig lange, aber ich war erst Wölfling. Das ist das sozusagen das Kleinste, was es gibt. Da grüßt man mit so einem, wie soll ich sagen, den Daumen auf Ring und
wie die grauen Kleinfinger. Wölfe.
Nein, nicht wie das. Ich habe befürchtet gerade, dass die Assoziation kommt. Nein, nicht wie die grauen Wölfe. Die machen ja so.
Das stimmt.
Ja. Hm. Und dann dieses V, das ist der Wölflingsgruß. Und dann gibt es den Jungpfadfindergruß, der geht so. Ich war auch noch Jungpfadfinder. Da trug man dann ein andersfarbiges Halstuch. Und ich habe an einigen Maßnahmen teilgenommen oder Pfingstfahrten, wo wir dann in Zelten im Wald übernachtet haben. Und das sind Erinnerungen, also die haben mich jetzt nicht großartig geprägt fürs Leben, aber trotzdem sind es Sachen, es war auch kein Fehler dabei zu sein.
Und warum glaubst du, das hat dich nicht geprägt? Warum
weiß ich nicht. Ja, weil es jetzt, wenn ich jetzt im Rückblick nachdenke, was würde ich jetzt erzählen aus der Zeit? Feldgottesdienste?
Ja, aber das,
interessant,
das ist
interessant.
Doch aber, wenn ich
ja,
das...
Ja, ich war ein Kind, also da war ich vielleicht 8 oder so, ja, oder 9 und das sind dann sehr kindliche Erinnerungen. Ich habe mir einen Zahn ausgeschlagen, weil wir in einer Jugendherberge mal geschlafen haben.
Warte mal ganz kurz, vielleicht auch jetzt, weil ich erinnere mich daran, das waren bei mir nicht die Pfadfinder, aber ich war auch in so einer Jugendgruppe, ich weiß gar nicht mehr, KSJ oder so. Ich glaube, politisch war meine Mutter überhaupt nicht auf deren Linie, aber die wussten, die machen gute Fahrten und das war nett. Na, da gab es genau sowas, so einen Feldgottesdienst draußen auf Strohballen und ganz laut Pink Floyd aus den Boxen. Shine on you crazy diamond. Deswegen, das ist für mich, ist das eine absolute, für mich hat sich das wie so ein Tattoo eingebrannt. Sowas habe ich noch nie erlebt unter freiem Himmel, diese Art von Musik als kleines Kind. Und hinzu kommt, dass man als Kind natürlich auch mit Gebeten und mit der Art dieser christlichen Botschaften ja so oder so oder so umgehen kann. Mhm. Es gibt ja Sachen innerhalb der Kirche, gerade innerhalb der katholischen Kirche, die sehr furchteinflößend sind, ne, die so sehr viel mit Hierarchie zu tun haben. Und es gibt auch Sachen, die toll runtergebrochen werden von den richtigen Kaplanen oder Priestern, Pfarrern, wie auch immer. Wie hast du denn diese kirchlichen Gebete oder diese Botschaften wahrgenommen?
Da war jetzt wahnsinnig viel drin. Also allein aus deiner, ich nehme das mal als Frage, diesen kleinen Vortrag jetzt gerade.
Such dir eine Frage aus.
Nein, also darüber könnten wir jetzt eine Stunde reden. Nur aus diesen letzten 30 Sekunden. Weil da so viele Schlagworte drin waren, zu denen ich was sagen könnte. Ob das wichtig ist, weiß ich nicht. Aber ich könnte aus meiner Erinnerung was dazu sagen. Ich nehme mal 2, 3 Kleinigkeiten raus. Du hast nicht Pfarrer, Priester gesagt, sondern als erstes Kaplan. Kaplan, wer das nicht weiß, das sind sozusagen die Nachwuchsgeistlichen. Mhm. Das sind die, die auch vom Alter her noch ein bisschen eher an den jungen Leuten dran sind. Das sind nicht die Strengen, die die Kommunion verteilen, sondern das sind die eher noch so Gemeindereferent ähnlich, so ein bisschen cooler sind, die man auch mal duzen darf und so weiter. Insofern habe ich explizite Erinnerungen auch an einen Kaplan. Ja, nicht nur an Pfarrer Schwamborn, der war das bei uns bei St. Servatius in Bonn, sondern auch an einen Kaplan. Gute Erinnerungen. Das ist ein Stichwort gewesen. Dann Shine on Your Crazy Diamond ist natürlich, also wir sagen, bei uns wurde Lobe den Herrn gesungen, kann ich dir sagen, und nicht Shine on Your Crazy Diamond, was ein Kracherlied ist. Übrigens auch ein Lied, was eskaliert, es zieht sich ein bisschen durch. Das habe ich später im Leben erst kennengelernt bei den ersten Feten, wie man damals sagte, weil es ja ein Lied ist, was sehr langsam anfängt und wo man, wenn man das mit jemandem tanzt, Blues, sagten wir früher, Engtanz oder wie. Wenn man das mit jemandem tanzte, das war schon echt ein Zeichen. Also dann ging man fast miteinander.
Absolut.
Und dann eskaliert das ja ein bisschen. Und es ist ja ein langes Lied. Das dauert ja 14, 15 Minuten, 17 Minuten, irgend sowas. Ewig lang. Und wenn man das aushält, so lange, relativ eng umschlungen, das war schon also die Vorstufe von, also es nahte die Hochzeit. Und dann kommt es, wird es ja laut und schnell. Und wenn man dann diese enge Umarmung nicht auflöst, dann war klar, okay, die beiden, die sind zusammen. Weil das war ja sowohl für den Jungen als auch für das Mädchen die Möglichkeit, die enge Umarmung aufzulösen, wenn es dann schnell wird. Ja. So, habe ich das überlebt, so ungefähr. Das war der zweite Gedanke, den ich hatte. Jetzt muss ich mich gerade nochmal konzentrieren.
Die Gebetsinhalte.
Die Gebetsinhalte. Tja, ich weiß nicht, wie ich gebetet habe damals. Und ich möchte auch so ungern beten judgen. Und zwar auch, also die Art und Weise des Betens. Es gibt so viele Möglichkeiten der Zwiesprache mit irgendwas. Und das muss gar nicht, man muss gar nicht gläubig sein, um zu beten. Für mich ist Beten etwas so Offenes und so Weites. Und das mache ich, wenn ich sage, ich bete, dann heißt das nicht, dass ich mich auf Knien irgendwohin mit gefalteten Händen und dem Blick irgendwie nach halb oben, sondern das kann ein Moment sein. Das
total,
kann,
absolut. Das
kann eine Sekunde sein. Das kann aber auch mal eine Stunde sein und ich mache dabei noch was anderes. Und ich empfinde es trotzdem als eine Form von inspirierender Auseinandersetzung mit etwas zwischen Himmel und Erde, was wir nicht greifen können.
Worauf ich hinaus wollte, ist, dass ich als Kind Gebete nachgesagt habe, auswendig gekonnt habe, ohne die Inhalte aber zu verinnerlichen, das meine ich.
Ja, klar. Das,
also das Ritualisierte, dass ich gar nicht verstehe, dass ich gar nicht verstanden
komm,
habe,
Herr
was
Jesus,
ich da...
Sei unser Gast und segne, was
das
du uns beschert hast.
Versteht man gerade noch, aber, ja. Aber es gibt ja gerade in Gottesdiensten, gab es ja früher, also ich bin katholisch aufgewachsen, gab es ja, also diese ganze Dramaturgie, wenn man so will, diese ganzen Sachen jetzt hier, das Gesangsbuch, ich weiß auch nicht, was ich gesungen habe, ich habe diese Sprache oft gar nicht verstanden und die ist ja auch oft sehr drastisch.
Geht mir übrigens manchmal bis heute so, dass ich bei Predigten, wenn die dann mit einem Auszug aus dem Evangelium kommen und da habe ich schon Mühe zu folgen, was dann genau passiert in diesen wenigen Sätzen und dann interpretieren die das ja in der Predigt auch noch und versuchen manchmal Bezüge zur Aktualität und so weiter. Oh, dann denke ich mal, ich komme gar nicht hinterher, ich bin noch gar nicht richtig da und so. Das kenne ich schon auch, dieses Gefühl. Ja. Und beim Singen ist es so, dass mir immer eher diese kindlichen Kirchenlieder nahegegangen
sind.
Welche
zum Beispiel?
Wo zwei oder drei versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Oder da habe ich schon mein Haus gebaut und so. Also es gibt so ein paar Kinderkirchenlieder, die ich besonders schön finde.
Da habe ich schon mein Haus gebaut.
Ja, also wie heißt das? Ich muss ja überlegen, wie heißt das Lied? Wo zwei oder drei, ich kann nicht singen, meinem Namen versammelt sind, da bin ich mitten unter ihnen. Und dann heißt es irgendwo im Refrain, heißt da habe ich ein Haus gebaut. Da, andere Welt, okay. Ich weiß es nicht genau. Okay. Aber so Kinderkirchenlieder mag ich ganz gerne.
Ich weiß, es gibt keinen Übergang. Es gibt keinen Übergang zu Dirty Boulevard, weil jetzt kommt ausgerechnet Lou Reed.
Ja.
Oh. Lass mich raten, eskaliert der Song irgendwo? Ich kenne ihn aber ich glaube, er eskaliert nicht.
Nee, also der eskaliert musikalisch nicht, aber der ist natürlich sowohl vom Text als auch von der Musik schon ziemlich provozierend. Das war so Berliner Zeit.
Pedro lives out of the Wilshire Hotel. He looks out a window without glass. The walls are made of cardboard. Newspapers on his feet.
Johannes B. Kerner ist heute zu Gast in der Hörbar Rust. Sie hören es vielleicht gerade im Radio. Wenn Sie das ganze Gespräch hören wollen, dann gerne als Podcast über Sounds. Das ist der neue Name der ARD Audiothek. Als App schnell runterzuladen, ganz unkompliziert. Oder natürlich über die Radio 1 Homepage oder YouTube oder alle anderen bekannten Podcast-Plattformen. Pfadfinder warst du, wissen wir inzwischen. Fußball oder sagen wir so, schon von Anfang an Sport verrückt. Du hast dich gar nicht unbedingt nur auf Fußball konzentriert, sondern die mehr geht, dass du in der Regionalzeitung wirklich als Pöks schon, also als kleiner Junge, dir angeguckt hast, so was läuft, jedwede Art von Sportart, und dann bist du da mit deinem Fahrrad irgendwie am Wochenende hingefahren und hast jetzt alles reingezogen.
Was heißt, die mehr geht? So war's. Und meine Heimatzeitung heißt Generalanzeiger in Bonn. Und da gab es zum Wochenende immer, ich weiß nicht, ob das Sport am Wochenende hieß oder auf jeden Fall richtig ausführlich Hinweise darauf, was wo gespielt wird. Und ich habe dann so im Alter von 10, 11, 12 mir die Zeitung samstags genommen und habe geguckt, was kann ich erreichen, was kann ich alles sehen. Klar war Fußball da so ein bisschen vorne mit dabei. Dann bin ich von Hersel aus, dann mal mit dem Fahrrad andere Rheinseite nach Bad Honnef. Dann habe ich mir, da spielte der FV Bad Honnef. Ich denke mal Verbandsliga Mittelrhein und spielten dann gegen Bonner SC 2. Das hat mich interessiert. Bin aber auch beim Tischtennis vorbeigefahren. CTTF Bonn, die spielten zweite Bundesliga. Da habe ich mal reingeguckt. Ah, ich habe eine ganze Reihe von Sportsachen immer wieder mir angeguckt, weil mich das immer fasziniert hat.
Ja. Die große Liebe, Fußball natürlich. Mhm. Heinz Flohe war dein Liebster. Du hattest auch seine Trikotnummer. Mhm. Und über Heinz Flohe weiß ich, dass Toni Schumacher mal gesagt hat, du kennst dieses Zitat? Man hätte Flocke, so wurde er genannt, richtig, mit zwei anderen Spielern in eine Telefonzelle einschließen können. Er wäre nicht vom Ball zu trennen gewesen.
Ja, ein faszinierender Fußballer und für die damalige Erfolgsmannschaft des 1. FC Köln von großer Bedeutung. Und ich will jetzt nicht die Namen da droppen. Aber ich sag mal, auch Wolfgang Overath hätte sich nicht so entfalten können, wenn er nicht Heinz Flohe neben sich gehabt hätte.
Du hast selbst auch gerne gespielt nach der Schule. Das ist so der Klassiker, wahrscheinlich auf dem Hof hinten. Du sagst, erwähnst Mülltonnen, gegen die Mülltonnen mit
das,
den...
Das war für andere Leute ärgerliches Geräusch. Aber
vor allen Dingen gab es ja noch dieses nicht zwischen 13 oder und 15 Uhr wahrscheinlich.
Mittagspause,
ne?
Das haben wir auch nicht getan.
Um Gottes Willen, hätte es auch Ärger gegeben. Wahrscheinlich.
Ja, das war Mittagsruhe. Mhm.
Deine Eltern haben sich getrennt und du bist, was nicht selbstverständlich ist und sehr unüblich für die Zeit, mit deinem Vater gegangen. Der ist beruflich nach West-Berlin gegangen. Es gibt Quellen, die sagen, er war Lehrer und Regierungsdirektor. Das ist irgendwie so ein Wort der alten Bundesrepublik, habe ich so den. Was ist ein Regierungsdirektor?
Das gibt es heute immer noch.
Das klingt wie das Bundeskanzler.
Also es war weit davon entfernt. Beides stimmt. Mein Vater hat auf Lehramt studiert, Romanistik und Germanistik und war Deutsch- und Französischlehrer an einem Jesuitengymnasium in Bonn, im Aloysius-Kolleg. Und manchmal steht irgendwo, ich sei da auch zur Schule gegangen, das stimmt.
Dein
nicht.
Bruder.
Mein Bruder war dort, genau. Und ich bin getauft in der Kapelle dieses Jesuitenkollegs. Das ist meine Verbindung dahin. Egal. Und mein Vater war dann schon im Bundesministerium in Bonn, Bundesministerium Bildung und Wissenschaft, hat dort Projekte betreut. Damals wurde Gesamtschule eingeführt. Das waren damals Modellversuche, ob man das machen kann. Das hat er aus dem Ministerium heraus betreut. Und da wurde er auch befördert zum Regierungsdirektor. Das ist im Grunde genommen eine Amtsbezeichnung verbunden mit einer Besoldungsklasse.
Überleg mal, was das für ein Wort ist. Regierungsdirektor.
Ja. Also, klingt ein bisschen bedeutender, Wahnsinn, als es war, würde ich sagen. Aber er hatte ein Eckbüro, sagen wir mal so.
Toll, also, super. Fenster gereicht, über Eck ist doch super.
Und dann ging er nach Berlin. Tatsächlich bin ich direkt nach der Trennung der Eltern erst bei der Mutter gewesen und wir sind irgendwie nicht perfekt miteinander Pubertät klargekommen. Ich würde aus heutiger Sicht das meiste auf mich nehmen.
Eskaliert?
Klar. Und dann bin ich, to cut the long story short, nach Berlin. Ja, habe dann mit meinem Vater zusammen gewohnt und bin hier zur Schule gegangen.
Es war noch West-Berlin, das heißt,
Am 1. Mai 1979 bin ich nach
1.
Berlin.
1. Mai auch noch.
Mhm. Und am 2. Mai bin ich hier zur Schule gegangen. Mein Vater war hier beim Senat für Schulwesen, war ein Senatsrat, das nächste Wort aus dieser Schatulle und hatte dadurch die ein oder andere Beziehung, sodass ich kein langes Anmeldeverfahren in Schulen durchmachen musste, sondern ging da einfach hin.
Warst du denn vorher schon mal in Berlin? Wusstest du, auf was für ein Cut du dich da auch einlässt? Ich meine von Bad Godesberg oder Hersel nach West-Berlin, das ist ja schon ein anderer Schnack.
Sagen wir so, Bonn war Bundeshauptstadt zu dem Zeitpunkt.
Ja, Bonn. Bonn?
Bonn und Bad Godesberg gehen ineinander über. Sondern das ist eins.
Aber es war doch sehr betulich.
Ist der ruhigere Teil, Diplomatenviertel und so weiter, ja. Aber die Bonner haben natürlich sich auch für bedeutend gehalten, weil das ist ja Bundeshauptstadt gewesen. Und West-Berlin war weit weg.
War ein Punk.
Ich kann mich noch entsinnen an folgende Situation. Ich war in der 8. Klasse auf dem Gymnasium in Bonn. Und die Klassenlehrerin, dann war Thema, dass ich nach Berlin umziehe. Und dann hat sie gefragt, ob jemand mal an die Tafel gehen könnte und mal aufzeichnen könnte, wie das ist mit dieser Bundesrepublik und der Deutschen Demokratischen Republik und mit diesem West- und Ost-Berlin. Und dann ist einer nach vorne gegangen, ein Segen war ich es nicht, aber der Fehler hätte mir möglicherweise auch unterlaufen können. der hat dann Westdeutschland, also die Bundesrepublik Deutschland gemalt an die Tafel und die DDR, alles soweit richtig, hat aber dann West- und Ost-Berlin sozusagen genau an die innerdeutsche Grenze gemalt und nicht mitten in die DDR rein, wie es ja tatsächlich war. Ich glaube, man wusste einfach ein bisschen wenig voneinander. Ich bin 64er Jahrgang und so und ich im Rückblick kann ich nur sagen, ich empfinde es als Geschenk, dass ich in West-Berlin habe wohnen dürfen. Auch wenn ich die Berliner an bestimmten Stellen für überheblich gehalten habe und manchmal heute noch halte. Aber es war schon für mich dann natürlich eine total prägende Zeit, die, ohne dass ich jetzt das zu sehr zusammenfassen will, ich bin als Kind, ich war 14, hierher gekommen und habe dann am 9. November 89 nachts an der Mauer stehen dürfen, am Brandenburger Tor, mit Hochklettern, mit Rüberspringen, mit allem drum und dran. Also, ich habe schon West-Berlin ein bisschen mitbekommen.
Du hast die Mauer mit umgestoßen durch deinen Sprung. Das habe ich jetzt gesagt. Also
ich war auf jeden Fall dick genug, dass es möglich gewesen wäre, aber das maße ich mir 0,0 an. Weil die historische Wahrheit ist, dass sie von der anderen Seite umgestoßen wurde.
Ich weiß. Und auch David Hasselhoff war es nicht.
Um Gott.
Avicii hast du mitgebracht mit Wake Me Up. Gibst du uns dazu noch einen Satz?
Avicii ist ja ein Künstler, der Nummer 1 viel zu früh gestorben ist. Club of 27. Ist ein Künstler, der, von dem ich gehört habe, ich habe nie mit ihm selbst gesprochen, aber von dem ich gehört habe, von jemandem, der ihn gut kannte, dass der fertige Lieder im Kopf hatte und sie dann nur noch sozusagen aufs Papier bringen musste. Und das hat sich nicht entwickelt irgendwie an einer Tastatur oder einem Synthesizer oder so, sondern der hat das fertige Lied im Kopf gehabt und das sagt man über ganz wenige. Das hat man über Ludwig van Beethoven übrigens auch gesagt. Jetzt will ich die beiden nicht vergleichen, aber und Avicii hat elektronische Musik vertont, also Texte drauf gemacht und tanzbar gemacht. Mhm. Ich glaube, dass Avicii für die neuere Musikgeschichte eine unfassbare Bedeutung hat. Und für mich kommt noch hinzu, dass ich, das ist ein Zufall, sein letztes Konzert gesehen habe im Ushuaia auf Ibiza. Da war ich eingeladen und man wusste natürlich nicht, dass es sein letztes Konzert war, aber es war sein letztes.
Feeling my way through the darkness, guided by a beating heart.
Radio 1. Hörbar Brust.
Der Moderator, Fußballkommentator, Showmaster Johannes B. Kerner ist heute hier zu Gast. Als junger Junge in West-Berlin, da sind wir gerade im Gespräch, also in einer für dich neuen Stadt. So wie ich dich einschätze, hast du verhältnismäßig schnell Freunde gefunden. Das gehört zu dem Bild, das man von dir hat. Das wirst du wissen und das wird dich auch
dass
gar nicht stören.
Dass ich viele Freunde habe oder schnell Freunde
finde? Ja, das würde ich sagen. Ja, dass
kontaktfreudig.
Du als eher kontaktfreudig, offen, freundlich.
Freundlich kann ich nicht als Kritik empfinden.
Kritik ist überhaupt gar nicht das Wort gefallen.
Bei Freunde bin ich so ganz klein vorsichtig.
Ich weiß.
Tick, weil Freunde sind nur die, von denen man 100% sicher ist.
Dass man sie nachts um drei anrufen kann.
Nee, und dass sie auch sagen, dass man Freund ist.
Ja.
Also dass das sozusagen immer gegenseitig ist.
Hast du jemals nachts um drei einen Freund angerufen und ihn darum gebeten, dich aus irgendeiner misslichen Lage zu befreien? Man sagt das nämlich immer.
Ja.
Und man macht es eigentlich nicht, oder?
Doch.
Ja?
Mhm.
Okay.
Weiß nicht, ob es nachts um drei war. Es könnte auch eins gewesen sein. Ja. Aber es ging mir nicht gut und dann habe ich jemanden angerufen, der kam auch.
Okay, das ist wichtig. Wie war die Frage?
Ob ich jemals jemanden angerufen
nein,
habe nachts um drei?
Nein, ob du leicht Freunde gefunden hast in Berlin. Genau.
Ach so. Ich bin ja in einen Klassenverband reingekommen, 8. Klasse, Herder-Oberschule in Charlottenburg und das ging relativ schnell. Ja.
Wann war die Zeit, in der du Bass in einer Band gespielt hast?
Das war dann alsbald, kurz danach. Das hatte damit zu tun, dass in der Klasse ein Mädchen war, deren Vater Musikproduzent war, Komponist und Musikproduzent und ihr Bruder ein exzellenter, selbst beigebrachter Gitarrist war. Und wir haben dann tatsächlich in einer Band gespielt, ja. Da, meine Rolle war dort musikalisch eher unbedeutend, aber ich war Mitglied der Band.
Das ist, wenn du in Berlin angemeldet oder gemeldet warst, dann fiel für dich ja wahrscheinlich auch Bundeswehr und Zivildienst vielen aus, oder?
Ja. Ich bin nicht fahnenflüchtig, sondern die Menschen, die mein Alter haben oder unser Alter haben, die wissen, wir hatten keinen Personalausweis, sondern einen behelfsmäßigen Personalausweis. Wir wurden nicht eingezogen. Es gab wohl die Möglichkeit, zur Bundeswehr zu gehen. Man musste sich dann über eine Deckadresse eines Kreiswehrersatzamtes in Hannover konnte man sich bewerben. Also es wäre theoretisch möglich gewesen. Aber es hat in meinem Leben, auch in meiner Planung, keine Rolle gespielt, zum Bund zu gehen, muss ich ganz klar sagen. Ehrlicherweise muss ich sagen, dass sich mein Verhältnis zur Bundeswehr später verändert hat. Und ich habe später im Leben mal eine Übung mitgemacht, 14 Tage lang. Sogar mit Eid, mit Dienstgrad, mit Uniform und ohne jetzt durch den Schlamm zu robben. Aber ich wollte es erleben. Ich wollte mich in Uniform sehen, was das mit mir macht. Hab das gemacht und das war durchaus prägend. Mit Gelöbnis, also mit Text, mit Hand an der Fahne. Und der Text ist nicht einfach. Da ist relativ viel drin. Ja.
Würdest du sagen, wenn du heute jung wärst, jung genug, oder wenn du vielleicht nicht in Berlin gelebt hättest. Und nee, das ist mir jetzt zu hypothetisch. Aber sagen wir mal so, heute. Würdest du zur Bundeswehr gehen?
Krasse Frage. Ist wirklich eine krasse Frage, weil das natürlich
im Moment
knallt, ja, eine völlig andere Bedeutung hat als noch vor 2, 3, 5 Jahren. Ich kann den nicht abschließen, Mann. Ich müsste wirklich länger drüber nachdenken. Ich habe einen 24-jährigen Sohn. Insofern ist so eine Frage.
Mädchengänger oder Frauengänger.
Frauen können auch. Ja, klar. Ja, du hast völlig recht. Ja, es sind wahnsinnig wilde Zeiten, in denen Gewohnheiten und Sicherheiten manchmal ja im Tagesrhythmus wegbrechen und man sich selbst erstaunt, welche Fragen man sich stellt auf einmal. Und diese ja naheliegende Frage selbst, die bringt mich schon an den Rand der Verzweiflung beim Beantworten, weil ich nicht so recht weiß, was sage ich darauf, ist das, wow. Ich weiß um die Bedeutung der Bundeswehr und mein Respekt vor den Menschen, die dort sind, ist unglaublich groß. Es gibt einen Werbespruch von der Bundeswehr, der ganz einfach ist, aber ganz tief geht. Der heißt, wir sind dafür da, damit du auch gegen uns sein kannst.
Habe ich gelesen,
ja. Ja, und da ist so viel drin. Ja. Da ist so viel drin und auch so viel Wichtiges und Richtiges und Ehrliches. Und gleichzeitig weiß ich nicht, ob ich vorne wegrennen würde. Ich musste länger drüber nachdenken.
Lass mir nur diesen
einen Gedanken noch entwickeln. Ich hatte einen Großvater, der geprägt war natürlich aus seinen elterlichen Erinnerungen aus dem Ersten Weltkrieg, seine eigene Prägung aus dem Zweiten Weltkrieg, ohne dass er selbst im Krieg war. Und der sagte immer, wenn es heißt, Freiwillige vor, dann mach nur Platz, damit sie vor können. Und das jetzt übereinzubringen mit einer aktuellen Frage wie, wärst du heute 20, würdest du zum Bund gehen, überfordert mich gerade. Anders kann ich es nicht sagen. Ich könnte das jetzt nicht abschließend beantworten.
Was mir lieb ist, was ich nur sagen wollte, ich wollte deinen Gedanken nicht abschneiden, aber es ist mir lieber, Menschen geben genau diese Antworten auf alle möglichen Fragen, die gerade relevant sind, als dass sie vorschnell zu irgendeiner, jetzt hast du gerade einen Gedanken.
Einen kurzen politischen Gedanken. Ja. In einer Zeit, also ich bin dir dankbar, dass du das zulässt, dass ich diesen Gedanken entwickeln konnte. Klar. In einer Zeit, in der die Antworten immer kürzer werden, immer lauter und immer schlichter, einfacher, muss man möglicherweise, auch wenn das war ja jetzt kein kluger Gedanke, aber muss man es möglich machen, dass man sich auseinandersetzt, dass man die Gedanken anderer zulässt. Das ganze laute, schnelle, auch verbal brutale, verächtlich machende, kurze, das ärgert mich total. Also mehr als das.
Und es ist gefährlich. Na also klar, letztendlich, ja. Ne? Also dass dieser Spruch, den du da gerade zitiert hast, dieser Claim für die Bundeswehr, ist ja der Claim für die Demokratie. Darum geht es ja. Ne? Wir sind hier, damit du auch gegen uns. Genau das ist es und genau das machen Parteien wie die AfD auch, dass sie die Demokratie aushöhlen mit Mitteln der Demokratie. Ne? Wo wir jetzt alle wachsam sein müssen und wo wir alle versuchen müssen, den Kopf nicht zu verlieren und lieber ein bisschen mehr nachdenken als zu wenig und vielleicht eben auch über solche Antworten und sich Zeit zu lassen, weil niemand steht da mit einer Stoppuhr. Du musst das jetzt nicht beantworten. Und es gibt vielleicht auch nicht die eine richtige Antwort. Ich finde bei ganz vielen Themen gerade, da ist der Kopf, da ist das Herz, es gibt so viele Aspekte und Empathie wird groß geschrieben, was gut ist, aber Empathie verwirrt natürlich auch oft, weil wenn du in der Lage bist, dich in alle möglichen Situationen hineinzuversetzen, dann fällt es dir immer schwerer, eine Entscheidung zu treffen oder auf einer Seite zu stehen.
Ist ausreichend Empathie? Würdest du sagen, Empathie wird großgeschrieben?
Ja, ich würde sagen, dass es deklariert wird auf jeden Fall und dass es, dass Empathie, dass nach Empathie verlangt wird und dass dieses Wort, das gibt es überhaupt, finde ich, erst seit, wann ist denn das aufgekommen? Ja. Weiß ich nicht.
Ne? Kurz vor Resilienz.
Nach Achtsamkeit oder vorher, ich weiß es nicht. Nein, im Ernst, also ich meine, was haben wir früher gesagt? Mitgefühl haben wir früher gesagt, ja. Und ich mag das Wort Empathie und ich finde, es macht auch noch mal ein bisschen mehr auf im Kopf und im Herzen und so und es ist wichtig, wichtig, wichtig. Aber es führt natürlich auch dazu, auch diese ganzen Seminare, dass Menschen, naja, das führt, das ist ein neues Thema, das ist auch wirklich zu groß, aber natürlich macht es die Sache nicht leichter. Und auch da wieder, natürlich ist es dann für viele Menschen einfacher, denen zu folgen, die die kurzen, einfachen Antworten haben. Klar, leuchtet ein, weil man sich da nicht den Kopf zerbrechen muss, weil man sich da nicht im Kreis drehen muss, weil man sich da nicht mit anderen auseinandersetzen muss, weil man Argumente nicht abwägen muss. Aber das gehört zu dieser Zeit dazu.
Ja, aber ich möchte es nicht propagieren, sich nicht auseinandersetzen, sich nicht Zeit nehmen.
Aber nein.
Nein, die einfache Antwort
ist die gefährliche.
Ist die, ja, und es ist bei weitem nicht immer die richtige.
Absolut.
Und bei der, wenn, weil du eine Partei genannt hast, die AfD, da, ich kann ja immer nur sagen, also zitiere ich jemand, der, einen Philosophen, Philosoph und Jurist, der sagt, die Sache ist denkbar einfach. Miss es einfach mit Artikel 1, Satz 1 unseres Grundgesetzes. Wenn du überlegst, die AfD zu wählen, da steht, die Würde des Menschen ist unantastbar. Sie zu achten und zu schützen ist Aufgabe aller staatlichen Gewalt. So beginnt unser Grundgesetz. Und dann überprüf, gehen die würdevoll mit Menschen um? Oder sagen die, der Mensch ist besser als der, deshalb hat er mehr Würde, mehr Schutz verdient und so weiter. Und wenn du das wirken lässt, das ist meine Meinung, bin ich schon am Ende der Bewertung.
Ganz ja.
Artikel 1, Satz 1.
Ich weiß. Nun haben wir uns aber als Gesellschaft nicht auf dem moralischen oder ethischen Kompass verständigt. Und wir sehen das nicht nur in anderen Ländern, auch in diesem Land. Ich nehme jetzt das plakativste Beispiel, ist ein bisschen abgenudelt, aber leider ja immer noch aktuell. Nehmen wir mal Donald Trump, der im Grunde das Gegenteil dessen ist, was man als tugendhaft oder anderen Menschen gegenüber als würdevoll bezeichnen würde. Und das scheint ihn, genau das scheint ihn stark zu machen. Und das scheint dazu zu führen, dass 70, 80 Millionen Leute ihn wählen und hinter ihm stehen. Ich habe das Gefühl, früher wäre jeder, das weißt du ja noch, das weißt du besser als ich, jeder kleine Skandal konnte dazu führen, dass Menschen gestolpert sind, dass sie ihre Ämter ablegen mussten. Und heute ist es fast so, als würde man sich das, als würde man sie sich ans Revers stecken, als Auszeichnung.
Ja.
Deswegen wird es schwierig mit. Also die Würde, ich würde einfach sagen, dass die Würde ein Brush-up braucht. Die Würde muss mal wieder hochgeholt und poliert werden. Und dann müssen wir uns darauf verständigen, dass die Würde unantastbar sein soll.
Moment, darauf müssen wir uns nicht verständigen. Darauf haben wir uns verständigt.
Ja.
Also da muss ich sagen, da bin ich aber sehr stabil auf dem Boden der freiheitlich-demokratischen Grundordnung.
Gut.
Sehr stabil.
Gut.
Also das ist für mich unumstößlich. Und da stehen ein paar kluge Sachen drin im Grundgesetz.
Es ist nicht so, dass ich es anzweifle. Ich weiß nur nicht, inwieweit es in der sogenannten gesellschaftlichen Mitte gerade noch relevant ist, sich darüber Gedanken zu machen. Weil einfach auch so viele Sachen gleichzeitig passieren. Können wir nicht.
Gleichzeitigkeit ist ein Problem unserer Zeit.
Ja.
Gleichzeitigkeit ist ein Problem unserer Zeit. Die Dinge nicht mehr nacheinander machen zu können, sondern es prasselt so wahnsinnig viel auf uns ein. Das hat auch mit medialen Sachen und mit Snippets und was weiß ich allem zu tun. Gleichzeitigkeit ist ein Problem.
Wir nehmen jetzt mal Sarah Connor und Vincent.
Okay.
Einfach spielen?
Na klar.
Okay.
Vincent kriegt kein Hoch, wenn er an Mädchen denkt. Er hat es oft versucht und sich echt angestrengt. Alle seine Freunde spielen GTA. Vincent taucht lieber ab und tanzt zu Beyoncé. Er denkt nur an ihn und an den Tag, als er ihn zum ersten Mal sah. So.
Wer hat denn eigentlich, lieber Johannes B. Kerner, der heute zu Gast ist in der Hörbar, dir den Floh ins Ohr gesetzt, BWL zu studieren?
Das war eher ein Verzweiflungsakt. Ich hatte mich beworben als Verlagskaufmann und wollte eine Ausbildung als Verlagskaufmann machen beim Tagesspiegel.
Ach.
Und bin nicht genommen worden. Und dann dachte ich, muss mir einschreiben. Das hatte auch so ein paar Konsequenzen, wie Kindergeld wird weitergezahlt und so weiter. Ich weiß gar nicht, ob man damals auch das BVG-Ticket günstiger bekam oder die Grundgebühr bei der Post, also fürs Telefon, war, glaube ich, auch reduziert, wenn man eingeschrieben war. Und dann habe ich mich eingeschrieben an der Fachhochschule für Wirtschaft. Die war damals in der Badenschen Straße, am Rathaus Schöneberg um die Ecke. Das fing dann an und dann war...
Wie lange hast du das gemacht?
Also, sagen wir so, eingeschrieben war ich länger, aber ich war nicht so regelmäßig da, weil Rechnungswesen 1 und 2 und volkswirtschaftliche Gesamtrechnung und
Statistik,
all diese Sachen mich jetzt nicht so vom Hocker gerissen haben und es auch zeitgleich mein Praktikum beim Sender Freies Berlin war.
Aha.
Und andere Dinge in den Mittelpunkt gerückt sind.
Ja, aber das Praktikum beim SFB, also der RBB ist ja aus dem SFB und dem ORB hervorgegangen, sind sozusagen die Eltern. Du wusstest nun schon seit deiner Grundschulzeit, dass du Sportreporter werden möchtest, Sportkommentator, Moderator, wie auch immer. Du warst da sehr interessiert und sehr offen und deswegen ist es eigentlich nur eine Frage der Zeit gewesen, wahrscheinlich rückblickend, wann du dich genau dafür vorstellst und bewirbst. Und das hast du dann beim SFB gemacht.
Ich habe ja unweit gewohnt. Also Masurenallee ist das Haus des Rundfunks. Und ich habe auf der anderen Seite, also zwischen Heerstraße und Reichsstraße da hinten, in den ganzen Länderalleen gewohnt.
Und dann hast du dich da vorgestellt. Und du hattest das Glück, muss man sagen, dass du jemandem begegnet bist, der nicht nur wohlwollend war, sondern auch was in dir gesehen hat. Würdest du das so sagen?
Also das brauchst du ja immer, dieses Lebensglück, dieses Berufsglück. Und ich würde es genauso unterstreichen. Es war damals ja nicht einfach. Man konnte ja nicht einfach irgendwo hingehen oder so oder sich online bewerben. Das gab es ja alles nicht.
Und nochmal, es gab noch keine Privatsender. Das heißt, also die wenigen Sendeanstalten.
Da fing es gerade an. Es war 86.
86,
84 okay. haben die angefangen. Aber für mich war der naheliegende Weg, war mein Heimatsender sozusagen, der Sender Freies Berlin. Und da habe ich dann erst hingeschrieben und angerufen und immer wieder. Und da wirst du vertröstet und bis du mal durchgestellt wirst. Aber da war ich, glaube ich, penetrant, impertinent, ich weiß nicht. Also da war ich mit Nachdruck. Und dann bekam ich die Möglichkeit zu einem Vorstellungs- oder Kennenlerngespräch, Vorstellung ist schon viel zu viel gesagt, zu einem Kennenlerngespräch eingeladen zu sein. Und dann empfing mich der damalige Sportchef des Sender Freies Berlin, Jochen Sprenzel. Ein ganz besonderer Mann, weil er schon auf eine Art und Weise alte journalistische Schule war, gleichzeitig aber einen Blick für junge Leute hatte und ein Interesse daran hatte, die nächste Generation kennenzulernen.
Darf ich dich, da ich weiß, du wirst ungern unterbrochen, das verstehe ich auch, aber ich muss das jetzt tun. Erstmal freue ich mich, dass Sie sich drauf einlassen. Ich bin gerade dabei, mich vorzubereiten. Und in einem der ersten Interviews, die ich lese, kommen Sie vor. Und zwar werden Sie sehr, sehr lobend erwähnt, weil Sie sich auch um die Nachwuchsförderung von Journalistinnen und Journalisten so sehr verdient gemacht haben. Erinnern Sie sich denn an die erste Begegnung mit Johannes Beckherner?
Oh ja, an die erinnere ich mich sehr gut. Da kam ein junger Mann in die Redaktionstür rein. Ich war damals Sportchef beim Sender Freies Berlin und sagte, er möchte gern Sportreporter werden. Ich sage, wo kommen Sie denn her? Na, durch die Tür hier, sagt er. Und ich gucke ihn an und er kommt mit Krücken da rein. Und ich denke, um Gottes Willen. Und dann traut man sich ja nur nicht zu sagen, was haben Sie denn? Es kann ja irgendwas Schlimmeres sein. Aber ich habe herausgekriegt, er hat beim Volleyball, glaube ich, sich vertreten. So kam er also und so keck ist er eigentlich immer geblieben. Und das hat mir Eindruck gemacht. Und dann haben wir uns ziemlich schnell auf ein Praktikum geeinigt und schon war er bei uns.
Haben Sie gleich gesehen, wo seine Stärken liegen oder ist er ziemlich breit aufgestellt gewesen, was diese Leidenschaft anging?
Also ich habe zumindest gemerkt, dass er unwahrscheinlich viel Ahnung vom Sport hat, dass er für den Sport brennt. Und das waren schon mal ganz gute Voraussetzungen. Die Stimme gefiel mir gut, sein ganzes Auftreten gefiel mir gut. Und ich dachte auch, so einen kann man gut ausbilden.
Das ist Ihnen gelungen. Sie sind auch verantwortlich für viele andere Moderatorinnen und Moderatoren und Journalisten. Also Anne Will, glaube ich, war auch in Ihrer Redaktion.
Ja. Mit Anne habe ich auch noch sehr viel Kontakt. Wir tauschten uns regelmäßig aus. Und wirklich eine Freude gerade. Sie haben genau die richtigen Namen genannt. Das sind die beiden, auf die ich auch ein bisschen stolz bin, dass das gelungen ist, damals die beiden an uns zu binden und welche Karriere sie dann gemacht haben.
Und wenn Sie möchten, das ist jetzt natürlich ja sehr überfallartig, danke, dass Sie überhaupt so schnell und spontan reagiert haben. Wenn Sie möchten, dann können Sie jetzt noch einen kleinen Gruß an Johannes B. Kerner abschicken.
Sehr gern. Hallo, lieber Johannes. Ich freue mich, dass du nach wie vor so gut im Geschäft bist. Ich bin ein bisschen neidisch, dass ich nicht an deiner Seite sein kann. Zum Beispiel jetzt wieder bei der Fußball-Weltmeisterschaft, wo ich ja auch 7-mal sein durfte als Reporter. Und ich weiß, dass du jetzt da wieder tätig sein wirst. Also ich verfolge dein ganzes Dasein und deine ganze Arbeit im Fernsehen nach wie vor. Großem Interesse, großer Begeisterung und viel, viel Sympathie und denke gern an die Zeit zurück, als wir zusammengearbeitet haben und bin dir sehr dankbar für deine lobenden Worte. Ach.
Gut.
Was für ein auch altersloser, herzlicher Mensch. Ja, ich habe das gestern, also es war wirklich,
gestern,
finde ja. ich die Nummer, ja, ja, ich habe gedacht, finde ich die Nummer, ich probiere es jetzt einfach, ich bin auf diesen Namen gestoßen, ich habe gesehen,
wie steht du dich vermutlich im Telefon, gibt es noch Telefonbücher, ich weiß gar nicht.
Will ich jetzt nicht so sagen, aber ja, es war nicht so schwierig, an die Nummer ranzukommen und okay. Er war sofort dabei.
Ja,
und
schön,
und du bist sehr, sehr berührt, was mich natürlich auch freut. Ich wusste jetzt nicht, ob ich es abbrechen sollte, aber es ist ja eine schöne Art von berührt sein. Wie man merkt.
Ja, 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 klar.
Also, okay.
Ja. Toll. Aber dann, er hat ja alles erzählt, da muss ich es ja nicht mehr erzählen. Das ist ganz gut.
Gut, dann spielen wir jetzt erstmal die nächste Musik, dann können wir mal durchatmen. Und dann gehen wir doch einfach, nehmen wir uns mehr Zeit, gehen wir in so ein richtig langes, dickes Ding, in die Bohemian Rhapsody von Queen.
Ja.
Willst du mir dazu noch ein Stichwort geben?
Eskaliert auch.
Ja.
Zieht sich ein bisschen durch. Ja. Ist ja eine fantastische, ist ja praktisch eine Oper in einem Popsong. Ist herrlich, ich mag insbesondere diese Quatschtexte. Das ist ja genau. Mama Mia und so, das an bestimmten Stellen völliger Quatsch. Das ist reines Gaga. Mir gefällt der Song einfach total gut.
Is this the real life? Is this just fantasy? Caught in a landslide. No escape from reality. Open your eyes, look up to the skies and see. I'm just a poor boy. I need no sympathy.
Johannes B. Kerner ist heute hier zu Gast in der Hörbar. Wir haben gerade Jochen Sprenzer kennengelernt, der sozusagen die Weichen stellte für das, was dann kam. Da hast du richtig gelernt, malocht.
Ja, die Freundlichkeit, die er in der Stimme hat, das spürt man ja bis heute, das war er 100%, aber er hatte auch eine gewisse Strenge. Also es war schon auch eine Führungsfigur.
Ja. Das ist wahrscheinlich bei so Leuten, die glauben, dass sie alles schon können und so, gar nicht verkehrt. Ich weiß,
das ist sehr charmant formuliert.
Naja. Ich weiß selbst, wie das ist, wenn man, wir sind einen ähnlichen Weg gegangen, auch wenn wir an unterschiedlichen Ecken rausgekommen sind, aber ich weiß auch, wie es ist, Airchecks zu ertragen. Ein Aircheck ist was ganz Furchtbares. Das ist nämlich, dass sich jemand dich zur Seite nimmt und sagt, so, und jetzt hör mir mal an, was du die ganze Zeit geredet hast. Der Anfang deiner Fragen und dass du dich da wiederholt hast und dass du da muss man sich die ganze Zeit selbst zuhören und denkt, ich gehe nie wieder an so ein Mikro, um einfach besser zu werden, ne? Und ein bisschen was dazu zu lernen. Bei dir kam es dann so ins Rollen. Ich will jetzt deine beeindruckende Laufbahn gar nicht kleinreden. Wir können auch gerne den Fokus auf die ein oder andere Sache länger richten, aber das ZDF kam auf dich zu, dass du Reporter für WM und EM wirst. Du hast von 97 bis 2006, glaube ich, das aktuelle Sportstudio moderiert. Dann kam parallel, muss man ja dazu auch sagen, 98 bis 2009, diese Talkshow, die Johannes B. Kerner Show, viermal pro Woche.
Mhm.
Die ist dann immer Kochshow freitags geworden.
Irgendwann später, ja.
Ja, später. Aber trotzdem hast du parallel ja immer noch Sport moderiert. Du hast vier Kinder bekommen, gezeugt.
Da muss ich ehrlicherweise sagen,
meine
Ex-Frau hat die Kinder bekommen.
Deine Ex-Frau, genau. Ja, okay, das wusste ich jetzt nicht. Aber gut. Also das heißt, du bist dann zur Sat.1 später zwischendurch mal gewechselt für die Champions League. Hattest dann eine gute Zeit mit Franz Beckenbauer, hattest überhaupt beeindruckende Jobs und bist jetzt wieder beim ZDF seit einiger Zeit, so seit längerem schon. Ja. Und moderierst da auch den Quiz Champion. Mhm. Die nächste Folge hast du es im Kopf?
18. April kommt die nächste.
Da muss sich ein Mensch muss sich gegen 5 Experten stellen.
Ja. Ja, ja, genau. Das sind Quizkandidaten, die ja alle Superbrains sind und die spielen dann gegen 5 Experten in deren Fachgebieten. Also das ist dann, was weiß ich, Franziska van Almsick für Sport oder Axel Milberg, der Schauspieler für Literatur und Sprache, Bastian Pastewka für Film und Fernsehen und so. Also es ist im Grunde
kann
genommen,
man nicht gewinnen,
eigentlich kannst du es nicht gewinnen, aber es klappt immer wieder. Und was mich erstaunt ist, dass richtig viele junge Leute kommen und extrem viel wissen. Mhm. Wo ich dann immer denke, Entschuldigung, du bist 22, du kannst doch die ganzen Bücher noch nicht gelesen haben. Das geht ja schon von der Zeit nicht. Und die Filme gesehen haben und so weiter. Aber die haben offensichtlich solche Speicherkapazitäten, was mir völlig fremd ist.
Du wirst ja auch mit Sicherheit, wenn man in diesem Business so lange ist, regelmäßig angefragt für Quiz-Sendungen, für andere Sendungen. Was ist deine Achillesferse?
Ja, ich sag mal, da wo ich etwas nicht weiß, ich vermute, das ist der Hintergrund deiner Frage, das würde ich nicht als eine Achillesferse
für empfehlen. So eine Sendung im
Zweifel. Ja, da sterbe ich ja nicht von, sondern dann weiß ich halt was nicht. Das kann ich mit einer gewissen Gelassenheit ertragen. Ich glaube, dass ich witzigerweise nicht so gut bin in Film und Fernsehen, weil ich nicht so viel Fernsehen gucke und auch nicht so viel Filme. Und ich habe in einer gewissen Zeit meines Lebens, ich sag mal so von 1900, ja eigentlich als das anfing, so Mitte der 80er, es wurde dann immer intensiver, ich war dann Reporter und so weiter, bis 2008, 2009 eigentlich ausschließlich gearbeitet. Ich habe mich dann immer noch interessiert für Politik, weil das einfach sozusagen ich wollte immer up to date sein, was so vorgeht in der Welt. Aber all die Sachen, die so ins Freizeitmäßige gehen, Theaterbesuche, Kinobesuche, heute würde man sagen Serien bingen und so weiter, dafür hatte ich einfach keine Zeit, auch kein Interesse. Ich habe mal Pulp Fiction gesehen, das war so vielleicht 2010, 12, da war der Film aber schon 20 Jahre alt. Da tanzten alle schon immer so und ich kannte den Film gar nicht. Und dann habe ich gedacht, ach guck mal, jetzt habe ich Zeit, dann habe ich mir das Gesamtwerk von Quentin Tarantino drauf geschafft. So, ja, aber auch Theater gehen zum Beispiel, was ich total schön finde, habe ich einfach nicht gemacht, habe ich dann irgendwann später wieder ein bisschen, habe ich vorher gemacht und nachher. Aber in dieser Phase meines Lebens habe ich eigentlich fast nur gearbeitet.
Ich bin überhaupt nicht sportaffin. Ich weiß nichts darüber. Ich kann es auch wirklich unter dieser großen Überschrift lassen. Ich muss das nicht noch differenzieren.
Wenn du sagst, ich bin nicht affin, nee, du musst auch nichts mehr erklären.
Ich meine einfach nur, als wäre Sport gleich Sport. Aber was ich weiß, ist, dass Hochleistungssportler und Sportlerinnen nicht einfach so aufhören können. Die müssen abtrainieren. Genauso wie man sich eine Leistung drauf trainiert, ist es wahrscheinlich zumindest in vielen Sportarten, das entnehme ich gerade deiner kleinen Reaktion, ist es wahrscheinlich dennoch sinnvoll, da ein bisschen langsamer rauszugehen.
Aus körperlichen Gründen.
Ja, genau.
Herzmuskel, Größe des Herzmuskels und so weiter.
Und sicherlich auch seelisch. Also ich kann mir vorstellen, dass wenn du du hast eine Selbstdisziplin, du hast einen Rhythmus, du hast eine Struktur, wenn die wegfällt, ich kann mir schon vorstellen, dass gerade auch verwundete, verletzte Sportlerinnen oder Sportler, dass man damit auch kämpfen muss. Man muss ja auch diese Zeit rumkriegen mit neuen Dingen. Du hast jetzt gerade diese Zeit angesprochen, 2008, 2009. Das war auch, glaube ich, dieser Break oder 2010, ich weiß es jetzt nicht genau, wo der Vertrag mit dem ZDF auslief. Man wollte dir oder man hat dir einen neuen Vertrag angeboten. Du bist dann zu Sat.1 gegangen. Du warst zu dem Zeitpunkt, das Wort omnipräsent klingt immer so ein bisschen, das klingt ein bisschen undankbar. So meine ich es nicht. Ich meine es überhaupt nicht wertend.
Sehr viel gearbeitet.
Du hast sehr viel gearbeitet. Mhm. Sehr viel. Ja, auch noch als Produzent. Also nochmal. Familie. Eine fast tägliche Talkshow.
Sport.
Sport. Auch noch. Und noch als Produzent. Also.
So lustig, das ist heute gar nicht mehr vorstellbar. Ich habe Länderspiele übertragen und am Ende der Übertragung mich selbst anmoderiert.
Du bist mal von Peking aus nach, ich weiß nicht, Heilbronn oder irgend sowas geflogen. Nürnberg. Naja, das kommt ja auch selber raus. Und dann gleich nach dem Spiel wieder zurück nach Peking.
Das war während der Olympischen Spiele 2008. Alle Fußballkommentatoren, die das sonst im ZDF machten, waren in Peking. Und dann hat der Sportchef in Absprache mit dem Intendanten gesagt, einer muss nach Hause fliegen. Dann habe ich abends die Sendung in Peking gemacht, bin nachts um 2 mit Air China nach München geflogen. Damals gab es dann noch einen Anschlussflug von München nach Nürnberg, wie absurd, aber den gab's. Und dann habe ich in Nürnberg Deutschland gegen Belgien moderiert und bin direkt nach dem Spiel wieder nach Peking geflogen, um dort wieder die Tageszusammenfassung von den Olympischen Spielen zu machen.
Hattest du nie das Gefühl, erschöpft zu sein?
Damals nicht.
Ist das nicht interessant?
Ich war druff.
Ja, aber ist das, was ist das? Also druff. Musstest du abtrainieren, als das weniger wurde?
Na klar.
Wie?
Oh, das macht das dann mit dir. Sag mal so, den Wechsel, den du ansprichst zu Sat.1, der hat ja zwei Komponenten. Erstmal war es insgesamt weniger Arbeit. Ich habe da nur ein Magazin moderiert und hin und wieder die Champions League. Also ich hatte nicht mehr 180 oder nein, das ist übertrieben, 100, Höchstzeit vielleicht 160 Sendungen im Jahr, sondern nur noch 60.
Auf die man sich aber auch vorbereiten muss.
Ist ja immer noch extrem viel. Ist ja nach wie vor sehr viel, aber es war weniger. Jetzt kam hinzu, dass das Magazin floppte und alsbald, ich weiß gar nicht mehr wann, aber alsbald eingestellt wurde. Und das ja sozusagen zu dem weniger Arbeiten auch wie so ein kleiner beruflicher Knick war.
War das dein erster Knick?
Ich würde sagen, mein einziger. Der erste und einzige, wo es...
Du bist noch nicht am Ende, du bist da,
bisher, kommt noch... Bisher. Und natürlich war das für mich eine völlig neue Situation. Es gab auch einen ganz kurzen Moment, 2012... Da beendete Sat.1 dann den Vertrag. Die hatten auch die Champions-League-Rechte dann nicht mehr. Und bezahlten zwar viel Geld, aber ich habe dann gespürt, dass Geld nicht alles ist, weil ich halt den Job so sehr liebe. Und ich hatte ihn dann für den Moment nicht. Das war zum Glück eine sehr kurze Phase, aber es war eine Phase, in der ich nicht so recht wusste. Wenige Wochen, aber auch wenige Wochen sind ja mal eine Phase. Mhm. Und dann bekam ich, und auch dafür bin ich ja ohne Ende dankbar, schnell das Signal, dass es einen guten Weg zurück zum ZDF gibt und bin sehr froh, dass ich da jetzt ja auch schon wieder seit 13 Jahren exklusiv gebunden bin und das sehr gerne.
Und diese Exklusivität, so gern haben sie dich, brechen sie sogar für Magenta, für deinen Auftritt bei der WM. Ne?
Bin ich also sehr froh, dass sie mir das gestatten. Ja.
Kannst du sein. Schwarz zu Blau, Peter Fox. Oh Gott. Mhm. Ein unglaubliches Album, ein ganz, ganz toller Song. Mhm. Willst du dazu noch was sagen?
Ja, kann ich gerne. Als Peter Fox sozusagen diese Solo-Karriere begann, es gab ja schon Seed, aber diese Solo-Karriere begann, hat er etwas geschafft, was mich sehr beeindruckt hat. Wir hatten es an anderer Stelle auch schon mal, als das Video von Billie Eilish habe ich angesprochen, weil es ja erstmal eine unglaubliche Form von Musik war, also eine rhythmusstarke, sozusagen trommelgeprägte, staccato-hafte Musik, krasse, klasse Videos und Texte, die lyrisch sind, die einen lyrischen Charakter haben. Ich habe mit meinem Vater, als er noch lebte, mal über Haus am See gesprochen und ich konnte ihn nicht für die Musik begeistern, aber ich habe ihm dann den Text als Gedicht vorgelesen. Und das funktioniert 1000%. Ich wollte aber nicht Haus am See nehmen, weil das irgendwie mir dann einen Tick zu durchgenudelt und in Berlin Schwarz zu Blau ist jetzt auch nicht so.
Schwarz zu Blau ist unfassbar, oder?
Ja, aber ist jetzt auch nicht so überraschend, weil man das ja auch alles fühlen kann sozusagen. Ja. Mit Fatima, der Backwarenverkäuferin. Man riecht den Song, finde ich. Das ist doch vielleicht echt ein Kompliment. Man sieht den Song, man riecht den Song, man spürt den Song. Ich finde, da kann man sich ihn auch anhören.
Komm aus dem Club, war schön gewesen. Stinke nach Suff, bin kaputt, ist ein schönes Leben. Steig über Schnapsleichen, die auf meinem Weg verwesen. Ich sehe die Ratten sich satt fressen im Schatten der Dönerläden. Stapf durch die Kotze am
Kopf. Es wirkt so, als sei ich so ein Musikfachmann. Bin ich gar nicht. Es sind wirklich die paar Songs.
Ich glaube, dass du einfach, da sind wir übrigens wieder mit offenem Mikro, Musik begeistert bist. Oder auf jeden Fall dich mit den Songs, die du mitgebracht hast, auseinandergesetzt.
Ich habe großen Spaß daran, dass Musik Emotionen wecken kann. Und das eint die Musik mit dem Sport.
Hier sind wir Emotionen. Ich habe mir für unseren letzten Gesprächspart etwas ausgesucht. Ich bin auf ein Interview gestoßen von 1997 aus dem Stern. Es ist geführt oder wurde geführt von einer Frau, die auch heute noch sehr wirkmächtig und sehr gut mit Sprache umgeht. Ich möchte ihren Namen in diesem Fall nicht nennen, weil ich ihre Fragen ganz furchtbar finde. Aber ich möchte ihr auch zugutehalten, dass das jetzt fast 20 Jahre her ist und sie dieses Interview so wahrscheinlich hoffentlich so heute nicht mehr führen würde. Ich habe mit Sicherheit auch vor 20, 30 Jahren Sachen gesagt oder gedacht, die ich heute absolut relativieren würde. Also belassen wir es bei der Anonymität, aber gehen wir da mal inhaltlich rein, weil ich finde das Thema ziemlich spannend. Ja, es geht um Männlichkeit. Im Intro wirst du beschrieben als, er ist ja so bescheiden, gnadenlos nett, ein harmloser Mann, der mit seiner Nettigkeit im Fernsehen erfolgreich eine Marktlücke stopft. So, und dann geht es schon los mit der ersten Frage, da wäre ich schon gegangen. Und ich freue mich, dass sich die Zeit ein bisschen verschoben hat, weil ich ärgere mich wahnsinnig, dass es eine Frau ist, die dir als Mann diese Fragen stellt. Das ist aber mit der Sensibilität von heute. Ich habe mit Sicherheit früher auch komische Sachen gesagt, ja. Aber stimmt es, dass sie ein langweiliger Softie sind? Damit geht's los. Und du sagst, muss man männlich sein? Ich möchte gern einfühlsam sein. Zu Menschen, die mir wichtig sind, möchte ich lieb sein. So, ist, finde ich, eine super Antwort, Scheißfrage. Ja. So, dann konfrontiert sie dich damit, dass 4 Jahre zuvor deine damalige Freundin dich mit einem guten Freund betrogen zu haben scheint. Jetzt sagt sie,
das steht da als Frage drin?
Ja, okay. Gar nicht als Frage, das stellt sie mal so hin. Und dann sagt sie, haben Sie dem Typen wenigstens eine aufs Maul gehauen? Mir klopft richtig das Herz, ich bin so sauer auf ob dieser Fragen, aber gut, vielleicht lässt es sich dann auch ein bisschen juicier lesen, ich weiß es nicht. Und du sagst, nein, ich weiß, ein echter Mann würde zuschlagen. Ich richte Hass eher gegen mich selbst. Ich habe geweint, war verzweifelt. Aber sinngemäß hast du dann gesagt, wenn es überhaupt zu einem Verhältnis kommen kann, dann weiß man schon, dass innerhalb dieser Beziehung irgendwas nicht ganz rund lief. Wir sind auch gleich durch damit. Dann sagt sie,
ehrlich gesagt, ich werde mir es raussuchen. Das interessiert mich.
Wie christlich von Ihnen. Du sagst, ich halte Aggressionen in keiner Lebenssituation für einen guten Berater. Die Beziehung war für mich wichtig. Ich habe viel daraus gelernt. Und jetzt kommt noch ein Satz, den ich kaum aushalte.
Von ihr oder von mir?
Von ihr. So reden nur Weicheier in schlechten Beziehungskomödien. Und das zeigt für mich, also wir sind ja nun auch gerade und Gott sei Dank und zu Recht in einer, gesellschaftlich auch in einer Zeit, in der wir Geschlechterrollen ein bisschen neu anschauen, uns neu über Würde und Respekt vor allen Dingen unterhalten, wie man miteinander umgeht, wie Männer mit Frauen umgehen, wie Frauen mit Männern umgehen, ob es überhaupt diese starren Bilder braucht. Ja, diese Fragen würden heute so nicht mehr gestellt werden dürfen und darüber bin ich sehr dankbar.
Ich glaube auch von ihr nicht.
Mit Sicherheit von ihr auch nicht. Du sagst, ich halte Aggression in keiner Lebenssituation für einen guten Berater und du sagst, muss man männlich sein? Und das finde ich, abgekoppelt von der Zeit, eine super Antwort. Aber was verstehst du denn eigentlich unter männlich sein?
Jetzt nimmst du eine Antwort von vor mehr als einem Vierteljahrhundert sozusagen und ich soll es 2026 beantworten.
Aktuell, sehr gerne aktuell.
Ja, weil das, weiß gar nicht, ob ich das heute so sagen würde, aber ich fand jetzt meine Reaktion da in dem Interview eigentlich eher gelassen.
Total.
So,
absolut. Ich will das hervorheben, dass ich eher finde, ne, da hat eine Frau einen Mann interviewt und dich so ein bisschen aufgestachelt und ich wäre heute dankbar. Ich wäre dankbar, von Männern heute diese Antworten zu lesen. Darauf will ich hinaus.
Ja.
Aber hat sich denn dein Bild von Männlichkeit verschoben oder was hältst du überhaupt? Was ist denn männlich?
Tja, das ist wirklich so eine Frage. Was ist männlich? Also auf jeden Fall ist mir nicht gar nicht so bedeutend. Also es ist auch nach wie vor so, dass ich jetzt nicht sagen würde, okay, das ist echt eine gute Frage. Ich werde mir jetzt genau überlegen, was ist eigentlich männlich? So, das verschiebt sich auch auf eine Art und Weise. Und mein Gefühl beim Beantworten ist, wenn du mich fragst, was ist männlich, dann wäre die andere Frage, was ist weiblich?
Ja,
und dann,
genau.
Und dann würde man das so gegeneinander stellen und so.
Wozu?
Warum soll ich das gegeneinander stellen?
Was ist es? Aber dazu möchte ich erstmal überhaupt wissen, wer bestimmt das denn überhaupt?
Klar, das ist ja, da sind wir ja zum Glück ein paar Tage weiter. Das bestimmt jeder für sich selbst. Da gibt es keine abschließende Definition. Ich glaube, es verliert auch ein bisschen an Bedeutung. Damit will ich nicht sagen, dass alles verschwimmt und so. Heute darf jeder machen, was er will. Und man kommentiert das auch nicht, das gehört sich nicht, das zu kommentieren. Das haben wir gelernt, dass das besser ist für alle, dass das gesünder ist für alle. Gleichwohl, wenn jemand sich männlich fühlen möchte und damit Dinge assoziiert, weil er in der Muckibude pumpt und weiß ich, so Sachen, die einem jetzt einfallen würden, dann mag er das für männlich halten und wird auch Frauen geben, die ein Bild von Männlichkeit haben. Nee, ich will gar nichts kategorisieren.
Super.
Also gar nicht.
Gut.
Das möge jeder für sich selber finden und empfinden, mein Handeln, mein Fühlen, mein Denken braucht das Etikett nicht. Das war damals so. Und so wie ich es jetzt spüre, ist es heute auch so. Trotzdem habe ich es gern, wenn sich jemand bei mir anlehnt oder
weil Menschen das gerne haben, dass sie sich aneinander anlehnen.
Ja, ich lehne mich aber auch gerne bei jemand anders
voilà. An. Also, voilà. Und schon ist dieser Begriff von, ich brauche eine starke Schulter. Man braucht einfach einen Menschen, bei dem man sich hin und wieder anlehnt. Ob das eine Frau ist oder ein Mann, müsste doch eigentlich ziemlich egal sein.
Ist ein bisschen das, was ich jetzt, ich kann es nicht so gut in Worte fassen, aber das, was ich spüre. Ja.
Gut, finde ich ein schönes Schlusswort für dieses Gespräch, das ja in alle möglichen Ecken und Winkel hineingeguckt hat. Das war schön, dich auf diese Weise mal kennenzulernen. Und wir gehen raus mit Udo Jürgens, Verloren in mir.
Ich war mit Udo Jürgens befreundet. Ich habe mehrere Sendungen zu seinen Ehren moderiert, unter anderem die zu seinem 80. Geburtstag. Da kamen andere Künstler und haben seine Songs gesungen. Und die meisten Songs kennt man natürlich, Bitte mit Sahne und Witzig und das ganze Zeug. Und dann kam ein Song, den hatte Tim Bensko mitgebracht und der hieß Verloren in mir. Ich kannte das Lied vorher nicht. Und bei den Proben habe ich mich dabei ertappt, dass mich dieses Lied total berührt hat. Also richtig, da hat er irgendwas mit mir gemacht. Und es ist wirklich ein sehr, sehr schönes Lied. Und eines der unbekannteren Udo Jürgens Lieder. Und dazu kommt, die Sendung wurde aufgezeichnet, ich glaube im September. Wir haben uns dann im Dezember nochmal getroffen zum Abendessen in Hamburg. Und dann war eine Gruppe so von 15 Leuten, ich habe bezahlt, dann hat er gesagt, das kommt nicht in Frage. Nachts um 3 hat er mich nochmal angerufen und hat gesagt, du hast bezahlt, so ein Schwachsinn ist doch meine Einladung gewesen. Dann habe ich gesagt, das nächste Mal zahlst du. Und dann ist er gestorben.
Da hat er sich aber schön aus der Affäre gezogen. Nee,
das wird ein nächstes Mal geben und dann zahlt er.
Okay, hab vielen Dank und viel Spaß und viel Erfolg bei dem, was da noch auf deinem Weg liegt.
The best is yet to come.
Tschüss.
Danke.
Ganz selbst vergessen, verwegene Träume im Rausch der Musik.
Das war der Podcast der Radiosendung Hörbar Rust. Wir hoffen, dass es Ihnen gefallen hat. Wenn Sie möchten, Sie können ihn abonnieren.